Und wie ich schon letzten Sonntag angekündigt habe, will ich heute über das Erlassjahr sprechen. Erlassjahr bedeutet, Gott schenkt einen Neuanfang. Falls du mitschreibst, kannst du das so aufschreiben. Erlassjahr, Bindestrich, Gott schenkt einen Neuanfang. Dieses Gebot Gottes vom Erlassjahr finden wir ja im Alten Testament, im dritten Buch Mose wieder. Aber die Erfüllung finden wir in Jesus Christus. Wundert euch nicht, dass ich heute sehr bewusst viel langsamer spreche, damit die Übersetzer mitkommen. Okay. Dieses Erlassjahr finden wir in der ersten Predigt von Jesus Christus. In Lukas Kapitel 3 lesen wir, wie Jesus getauft wurde. Und nach seiner Taufe wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Eine Zeit des Fastens, eine Zeit der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, eine Zeit, wo er zugerüstet wurde in seinem Geist, aber auch eine Zeit, wo er Versuchungen erlebt hat, Prüfungen durchgemacht hat. Und dann kommt er gestärkt aus dieser Fasten- und Gebetszeit zu den Menschen und er geht in seine Heimatstadt nach Nazareth und hält seine allererste Predigt. Und in einem Gottesdienst in der Synagoge war der Ablauf etwa so, dass am Anfang Lobpreis war. Lobgesänge wurden gesungen. Und es gab einen Synagogenvorsteher, der hat das Ganze etwas geleitet. Und dann gab es die erste Lesung. Jemand von den Männern, der sich gemeldet hat, zu Wort gemeldet hat, durfte nach vorne kommen. Der Synagogenvorsteher gab ihm die Schriftrolle. Und er durfte das Wort Gottes vorlesen. Danach gab es eine zweite Lesung. Und nach der zweiten Lesung hat jemand das Wort ausgelegt, gepredigt, verkündigt. Und so muss Jesus sich bei der zweiten Lesung zu Wort gemeldet haben. Und er durfte nach vorne gehen. Und der Synagogenvorsteher hat ihm dann die Jesaja-Schriftrolle gegeben. Jesus öffnet diese Jesaja-Schriftrolle und wir wissen nicht genau, ob er diese bestimmte Stelle bewusst gesucht hat oder ob es in der chronologischen Bibellese einfach dran war. Auf jeden Fall hat er dann gelesen aus der Jesaja-Rolle. Lukas Kapitel 4, Vers 16. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dieses Gnadenjahr ist auch das Erlassjahr. Und dann steht weiter, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Er setzte sich nicht einfach nur da, wo die Leute sind, sondern er setzte sich an den Platz, von wo aus verkündigt wurde. In der Synagoge war es, oder ist es so, im Stehen wird das Wort Gottes verkündigt, also gelesen. Die Lesung der Schrift ist dann im Stehen und dann setzt sich der Verkündiger und im Sitzen gibt er die Erklärung oder die Verkündigung weiter. Klappt irgendwas nicht mit der Übersetzung? Ah, okay, die setzen sich zusammen, alles klar, gut. So, und als Jesus sich gesetzt hat, um über dieses Wort, was er gerade vorgelesen hat, aus dem Propheten Jesaja, eine Predigt zu halten. hat er eine ganz kurze Predigt gehalten. Das war seine erste Predigt. Das war die grundlegende Predigt für alles, was Jesus danach noch verkündigt hat. Und es war wahrscheinlich seine kürzeste Predigt. Und die Predigt lautete so: Er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war's. Wie wäre es, wenn ich so kurz predigen würde? Ich möchte das jetzt einfach nochmal so, dass ihr euch da hineinversetzt. Ja? Ihr seid gekommen, um Gottes Wort zu hören, den Herrn anzubeten, und ihr hört jetzt dieses Wort Gottes. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und dann setze ich mich hin. Und dann vermute ich, dass erstmal auch so eine Stille da war. Wie? Mehr nicht? Und die einen fingen an, eine Offenbarung darüber zu bekommen, was das bedeutet. Das ist ja die lang ersehnte Verheißung, dass der Messias, der Gesalbte, der Christus, der Erlöser kommen wird und mit ihm die Erlösung, die Freilassung, die frohmachende Botschaft, das Evangelium wird verkündigt allen Menschen, den Armen. Das bedeutet denen, die ihre Bedürftigkeit erkennen, dass zerbrochene Herzen geheilt werden, dass Gebundene, die in Ketten sind und nicht rauskommen, befreit werden, dass Blinde sehend werden, dass die Gnade Gottes für alle Menschen da ist. Und die einen haben eine Offenbarung bekommen und erkannt, das ist der verheißene Messias. Das ist der Erlöser Israels. Sie haben damals noch nicht verstanden, dass es auch der Erlöser der ganzen Menschheit und der ganzen Welt ist. Einige vielleicht schon. Und die einen hatten ihre tiefe Offenbarung, die Erlösung ist in Jesus gekommen zu uns Menschen. Die anderen waren völlig aufgebracht. Was für eine Anmaßung, wie kann er das sagen? Wie kann er diese Bibelstelle lesen und dann behaupten, dass in ihm jetzt hier die Erfüllung ist? Sie haben sich aufgeregt und sie wollten Jesus steinigen. Aber seine Stunde war nicht gekommen und der Plan des Vaters war nicht eine Steinigung, sondern letzten Endes eine Kreuzigung zur Erlösung der Menschheit. Und darum konnten sie ihm auch nichts antun. Aber Jesus fing an, dieses Gnadenjahr, dieses Erlassjahr, dieses Hall- und Jubeljahr in Erfüllung zu bringen, indem er gegangen ist und Menschen verkündigt hat. Die Rettung, die für alle Menschen da ist. Die Liebe Gottes zu allen Menschen. Er hat Kranke geheilt. Er hat gebundene, von Dämonen besessene Menschen befreit. Er hat Schuldige freigesprochen. Er hat Sünde vergeben. Er hat für Versöhnung gesorgt. Er ging umher und tat Gutes. Das lesen wir. So kam das Erlassjahr mit Jesus Christus. Noch einmal, Jesus Christus ist das Ziel und die Erfüllung von allem, was im Alten Testament durch Mose und durch die Propheten gesagt wird. Alle Gebote Gottes aus dem Alten Testament finden in Jesus Christus ihren Sinn und ihre Erfüllung. Alle Feste des Herrn, die Feste Israels, die beschrieben werden, finden in Jesus Christus Sinn und Erfüllung. Alle prophetischen Worte, die voraussagen, dass der Erlöser kommen wird, finden ihre Erfüllung in Jesus Christus. In meiner Lutherbibel, die ich heute dabei habe, steht hier ein Vermerk bei dem Gnadenjahr. Schau doch auf 3. Mose 25, Vers 10. Da wollen wir zusammen mal hinschauen. 3. Mose 25, 10. Um tiefer die Bedeutung dieses Erlassjahres zu verstehen. 3. Mose 25, wir lesen mal 9 und 10. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats, am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Das will ich genau erklären, wie die Ordnungen des Alten Testamentes waren. Wie eine jede Woche den 7. Tag hat, der dem Herrn geheiligt wird, wo man nicht seiner Arbeit nachgeht, sondern wo man sich ausrichtet auf den Herrn, wo man zusammenkommt, um Gott anzubeten. So war es von Gott auch geregelt und verordnet, dass jedes 7. Jahr ein Sabbatjahr sein sollte, wo man nicht seiner Arbeit, seiner Geschäftigkeit nachgeht und versucht, alles in den Griff zu bekommen, sondern so, wo man ganz bewusst sein ganzes Vertrauen auf den Herrn legt, wo man die Felder ruhen lässt. Und Gott hat versprochen, dass im 6. Jahr so viel Ernte sein wird, dass es auch noch reicht für Versorgung im 7. Jahr. Und dieses 7. Jahr war auch ein Jahr, wo Schulden im gewissen Maß schon erlassen wurden. Daher kommt auch in unserem deutschen System das Insolvenzverfahren. Wenn jemand Insolvenz anmeldet, weil er einfach merkt, dass die Schulden ihm über den Kopf gewachsen ist und dass er es nicht schaffen kann, dann ist es so, dass geregelt wird, welche Abgaben er machen muss und wie viel er zum Leben braucht und was aber schon Luxus wäre und so weiter. Er muss dann lernen, mit dem Geld umzugehen. 6 Jahre lang lernt er das. Und im 7. Jahr wird ihm die ganze Schuld erlassen. Er darf neu beginnen. So ist es in Deutschland auch. Das kommt aus der Bibel. Dieses Insolvenzverfahren, Privatinsolvenz oder auch wenn es eine Firmeninsolvenz gibt. Das kommt aus der Bibel. Das ist Gottes Ordnung, wie ein Neuanfang geschehen kann. Und dann hat Gott es auch so eingerichtet, wenn 7 Jahre vorbei sind, also das 50. Jahr, ne? Das 49. Jahr ist dann nochmal Sabbatjahr und dann das 50. Jahr ist dann das Erlassjahr. Und in diesem Erlassjahr passiert Folgendes, was wir gerade gelesen haben. Wirklich alle Schuld wird erlassen. Und wenn jemand, ob selbst verschuldet oder durch Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist, alles verloren hat, sein Hab und Gut, sein Land, sein Erbe, seine Familie versklavt wurde und arbeiten musste für den, bei dem er schuldig geworden ist, dann war es so, dass im 50. Jahr ein vollständiger Erlass ist. Eine Generation soll die Schuld nicht der nächsten Generation weitergeben. sondern ein Erlassjahr. Die Leute kommen zurück zu ihrem Erbe, zu ihrem Besitz. Sie dürfen neu anfangen. Familien, die vielleicht getrennt waren, durch falsche Entscheidungen, durch Schuld, die sie auf sich geladen haben. Sie waren versklavt unter verschiedenen Herren und Besitzern. Sie durften wieder zurückkehren in ihr Eigentum. Ein großes Fest der Versöhnung wurde gefeiert, der Wiederherstellung, der neuen Chance. Unser Gott ist ein gnädiger Gott und er ist der Gott der zweiten Chance und der dritten und der vierten und der zehnten Chance. So gnädig und barmherzig ist Gott. Aber schon im Alten Testament gab es diese zweite Chance. In dieser Gebetswoche am Anfang des Jahres hatte ich das Empfinden, den geistlichen Eindruck, dass Gott uns ein Erlassjahr anbietet, dass auf seinem Herzen ein Erlassjahr für uns als Gemeinde ist. Für jeden Einzelnen schenkt Gott die Gnade des Erlassjahres, des Neuanfangs. Vielleicht durch eigenes Verschulden, vielleicht durch Dinge, die passiert sind, an denen du so keine Schuld hast. Ungerechtigkeit ist geschehen. Da ist was kaputt gegangen in der Familie. Da ist Zerbruch in der Familie. Da ist Trennung in der Familie. Hier steht am Versöhnungstag, an dem Tag, wo sie Gottes Angesicht gesucht haben, um mit Gott versöhnt zu werden, um Frieden mit Gott zu schließen, Vergebung zu empfangen, hat Gott ihnen auch die Gnade gegeben, dass untereinander auch Versöhnung geschehen kann. Ich glaube, es kommt eine Zeit für jeden, der es empfangen möchte, der das im Glauben annehmen möchte, dass Versöhnung möglich ist, Versöhnung in den Familien. Erlass von Schuld. Vergebung führt zu Versöhnung. Versöhnung führt zu Wiederherstellung. Wiederherstellung ist ein Neuanfang, den Gott schenkt. Versöhnung in Familien. Wiederherstellung, Neuanfang. Neuanfang auch da, wo du Jesus schon kennengelernt hast, einen Weg mit Gott gegangen bist, dann gestolpert bist, dich versündigt hast, dich entfernt hast. Gott bietet einen Neuanfang, neu in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, neu zu beginnen, Erlass zu empfangen. Juhu! Neuanfang, das ist auch für dich ein Neuanfang. Es ist so schön, dass du da bist. Gott schenkt dir einen Neuanfang, auch hier in der Familie Gottes. Das bedeutet Erlassjahr. Das bedeutet Gnadenjahr. Erlassjahr bedeutet auch, da wo wir vielleicht in Schulden sind, in finanziellen Schulden, und die sind uns über den Kopf gewachsen, vielleicht selbst verschuldet, vielleicht aber auch haben wir Schulden geerbt, vielleicht sind Dinge einfach schiefgelaufen, aus welchen Gründen auch immer. Es geht hier nicht darum, die Gründe jetzt im Einzelnen zu klären, sondern Gott will uns auch in eine Schuldenfreiheit, finanzielle Schuldenfreiheit führen. Jeden Einzelnen. Und ich glaube, auch uns als Gemeinde möchte Gott dahin führen, dass uns die Schuldenlast, die uns auch belastet, Monat für Monat, Quartal für Quartal, für die Gebäude, für das ganze Grundstück, für diesen Ort, wo wir Gott anbeten, ja, haben wir ein Darlehen aufgenommen. Und ich glaube, dass Gott in seiner Gnade uns Erlass schenken möchte, uns Schulden erlassen möchte, dass es nicht mehr zu einer Last ist, sondern dass es abgetragen wird. Dafür glaube ich, dafür bete ich, dass es auf wundersame Art und Weise von Gott geschenkt wird. Leute, die persönlich in Schulden hineingeraten sind, Gott ist in seiner Gnade da, um Erlass zu schenken und ja, zu lehren, wie man richtig und weise umgeht mit Finanzen. Es können verschiedene Bereiche unseres Lebens sein. Es kann auch Gesundheit sein. Da, wo vielleicht Krankheit ist und wir wie so belastet sind. Wir dürfen Gott bitten, Herr, schenk mir ein Gnadenjahr, schenk mir ein Erlassjahr. In deine Gnade berühre und bring Heilung. Da, wo Bindungen sind, wo Knoten sind, wo du schon so lange dich danach sehnst, dass der Knoten platzt und dass du befreit wirst von bestimmten Dingen, die nicht gut sind. Bitte Gott und er möchte dir Erlass schenken. Das Gnadenjahr ist in Jesus Christus gekommen und es ist nicht nur irgendwann, sondern es ist seit Jesu Ankunft für alle Menschen da. Amen. Dieses Erlassjahr ist, glaube ich, auch für einige unserer neuen Geschwister ein großes Geschenk, ein Neuanfang. Sie haben Schlimmes durchgemacht. Verschuldet oder unverschuldet sind sie in gefährliche Situationen hineingeraten, in Kriegssituationen, in Verfolgung, in Bedrängnis. Und sie sollen hier bei uns einen Neuanfang haben. Ich möchte das euch zurufen, Menschen, die in unser Land geflüchtet sind. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr Jesus kennenlernt. Und in Jesus Christus kommt Erlass von Schuld. Ein Neuanfang wird geschenkt. Heilung für die Seele, wo traumatische Erfahrungen hinter euch liegen. Ihr habt Hab und Gut und Land hinterlassen. Das tut weh. Und Gott will euch Wiederherstellung schenken und für euch sorgen, dass ihr hier ein Zuhause findet. Und wenn es im Willen Gottes ist, dann vielleicht auch eines Tages zurückführen und euch euer Land auch dort wiederherstellen und wiedergeben. Neuanfang ist bei Jesus Christus allein möglich. Ich möchte noch tiefer die Bedeutung vom Erlassjahr für uns vor Augen führen und gleich in Jesaja Kapitel 58 lesen. Hier in Jesaja 58 ist die Vorbereitung für das Kommen des Messias. Diese Sehnsucht nach einem Erlassjahr, nach der Gnade von Gott, war da in dem ganzen Volk. Das Volk war geknechtet und belastet und das Volk fing schon an, zu Gott zu rufen, dass diese Zusage vom Erlassjahr, von Gerechtigkeit für alle, endlich in Erfüllung kommt, dass der Messias, der Erlöser kommt. Und dann lesen wir in Kapitel 58, dass sie anfangen zu beten. Und sie sagen ab Vers 3, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe erhört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet. Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du und mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt hast. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die in Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht überredest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen. Hier sehnt sich das Volk nach dem Erlass, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Wiederherstellung. Und sie fasten, so wie man am Versöhnungstag mit Fasten, mit Gebet zu Gott kommt, mit Opfern, die dem Herrn gebracht werden. Aber irgendwie verändert sich nichts in ihrem Leben. Irgendwie, als ob Gott das alles nicht sieht, als Gott nicht hört und nicht antwortet auf ihr Fasten und auf ihre Gebete. Und sie beschweren sich bei Gott und sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Und dann sagt Gott zu ihnen, ihr erfüllt nur ein Ritual. Ihr fastet, indem ihr euch selber unnötig quält, indem ihr euch kasteit. Ihr fastet, um zu streiken vor dem Herrn. Hungerstreik, so ungefähr. Aber ein Fasten ist es nicht. Denn ihr geht euren Geschäften nach. Ihr macht alles wie bisher. Und wenn man alles wie bisher macht, wie kann man andere Ergebnisse erwarten? Wenn man immer wie bisher weitergemacht hat, dann können nicht andere Ergebnisse auf einmal kommen. Denn hier steht geschrieben, während ihr fastet, während ihr hungert, während ihr euch quält, während ihr zu mir ruft, geht ihr euren Geschäften nach, ihr unterdrückt eure Arbeiter, ihr streitet, ihr schlagt euch, ihr zankt. Da kann ich nicht mit Antwort kommen. Und dann sagt Gott, was ein richtiges Fasten ist. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los. Können wir das zusammen sagen? Lass los. Das ist, um was es geht. Wenn wir möchten, dass Gott uns unsere Schuld erlässt, dass er mit Wiederherstellung, mit Neuanfang, mit Befreiung in unser Leben kommt, in unsere Familien kommt, in unsere Finanzen kommt, in unsere Gesundheit kommt, in unseren Beruf kommt, in unsere geistliche Berufung kommt, in alle Sphären und Ebenen unseres Lebens, dann fängt es damit an, dass wir loslassen und dass wir Gott lassen. Dass wir loslassen unsere Ansprüche, unsere Erwartungen, unsere Gerechtigkeit. Und dass wir Gott lassen, dass er für uns sorgt. Lass los, gegen die du etwas hast. Vergib denen, die schuldig an dir geworden sind. Lass los, die du geknechtet hast, die du bestraft hast, von denen du etwas zurückerwartest. Lass los. Und dann wirst du sehen, dass Gott dir deine Schuld erlässt und dass eine Gnadenzeit, eine Zeit der Wiederherstellung beginnt. Loslassen bedeutet aber auch, sich einzusetzen für die, die unterdrückt werden, die verarmt sind, die obdachlos sind, die hilfsbedürftig sind, dass wir uns für sie einsetzen. Und dann erfahren wir, Gott setzt sich für uns ein. Denn hier steht geschrieben, dann, wenn du das tust, wenn du nicht andere richtest, wenn du nicht mit den Fingern auf andere zeigst und richtest und beurteilst, was soll das jetzt schon wieder und wieso macht er das und wie oft soll man ihm das noch sagen, du regst dich auf, du richtest andere und dann kommst du selber unter Gottes Gericht. Und dann wirst du selber bezahlen müssen bis zum letzten Pfennig. Wenn du aber loslässt und sagst, Gott, richte du das, ich übergebe das in deine Hände. Segne diese Person. Vergib derjenigen Person, die schuldig an dir geworden sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe ist die Antwort Gottes. Dann wirst du erfahren, was hier geschrieben steht. dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Heilung wird voranschreiten. Gesundheit wird kommen in dein Leben. Gott wird für dein Recht sorgen. Da steht ein weiter Schritt geschrieben, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Willst du selber für deine Gerechtigkeit kämpfen oder willst du erlauben, dass Gott für dein Recht sorgt? Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Dann steht weiter geschrieben, du wirst Gebetserhörung erleben. Du wirst rufen und Gott wird kommen und sagen, hier bin ich, mein Kind. Was kann ich für dich tun? Gebetserhörung wird Gottes Antwort sein. Gott wird reden und dich durch seinen Geist leiten. Lesen wir hier weiter. Er wird dich immer da führen. Er wird dich sättigen in der Zeit der Dürre, in der Zeit der Armut vielleicht. Aber Gott wird dich sättigen. Er wird für dich sorgen. Du musst nicht speichern, nicht sammeln, sondern Gott wird für dich sorgen. Gott wird dich gebrauchen, um aufzubauen und aufzurichten. Wenn wir weiterlesen, dann steht da geschrieben, du wirst die verwüstete, öde Stätte aufrichten und aufbauen. Gott wird dich gebrauchen. Gott wird dir dein Erbe geben, dein geistliches Erbe. Gott wird dich in deine Berufung führen. Gott wird in deiner Familie Wiederherstellung schenken. Gott wird deine Gebete erhören. Gott wird dich von Schulden befreien. Gott wird dich vielleicht mit der richtigen Arbeitsstelle versorgen. Gott wird dich in deine Berufung führen. Gott wird für dich sorgen. Aber die Voraussetzung, damit dieses Erlassjahr in unser Leben kommt, ist, dass auch wir loslassen und Gott lassen. Dass auch wir vergeben. Wisst ihr, an einer Stelle in Matthäus Kapitel 18, da spricht Jesus über Vergebung. Nachdem Petrus ihn fragt, sag mal Jesus, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder vergeben? So langsam nervt es. Reicht es 7-mal? Und Jesus sagt, nee, das reicht nicht. 7-mal, 70-mal. Diese Zahl 7 ist da auch nicht ohne Bedeutung. Und Petrus sagt, oh, wenn das so ist. Und Jesus beginnt zu erklären. Ihr könnt das auch nachlesen, Matthäus Kapitel 18. Und er sagt, da war ein König. Und er hatte einen Schuldner, einen Diener. Der war ihm 10.000, nicht Euro, ja, nicht Dinar, also genau, 10.000, nein, das ist schon der andere, der Kleine, der große Schuldner zuerst. Vers 28, 10.000 Zentner Silber schuldig, Vers 24. Dieser Mann war ihm 10.000 Zentner. Was ist ein Zentner? 100 Kilo, oder? 10.000 Zentner Silber schuldig. Also diese Schuld kann er nie im Leben abarbeiten. Er kann nur hoffen, im 50. Jahr Erlass zu bekommen. Aber dieser König ruft ihn und sagt, hier, lass mal abrechnen. Der Schuldenberg wird immer größer. Es wird Zeit zum Abrechnen. Und dieser Diener beugt sich vor ihm und sagt, da fiel der Knecht, Vers 26, zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Wann willst du das bezahlen, so eine Schuld? Hab Geduld mit mir. Ich will es dir alles bezahlen. Ich möchte nicht, dass meine Familie geknechtet wird, zu Sklaven gemacht wird. Ich will nicht völlig enteignet werden. Bitte sei mir gnädig, gib mir noch eine Chance. Ich werde dir alles zurückzahlen. Und der König sieht, dass er nie im Leben zurückzahlen kann. Der König ist gnädig und er er lässt ihm die ganze Schuld. Er lässt sie walten. Er vergibt ihm seine ganze Schuld. Weißt du was? Du bist mir nichts mehr schuldig. Du bist frei, deine Familie ist frei, du hast dein Land wieder, bau auf, mach einen Neuanfang. So ist Gott, ne? Aber dieser Diener hat sich dann gedacht, okay, ja, super, ich darf Neuanfang machen. Juhu! Ja, ich habe da auch jemanden, der mir was schuldet. Der schuldete ihm 100 Silbergroschen. Also im Vergleich ganz wenig. Und er hat gesagt, ja, der soll mir das mal zurückgeben, dann haben wir schon mal was und damit werde ich dann anfangen, neu aufzubauen. Er holt den, seinen Diener, seinen Schuldigen und sagt, du schuldest mir 100 Silbergroschen. Bezahlen. Und nee, später. Als der Mann dann sagt, kann ich gerade nicht. Aber ich werde alles dafür tun, um es dir möglichst schnell abzubezahlen. Bitte, sei mir gnädig, hab Geduld mit mir, ich werde alles wieder zurückzahlen. Der Mann sagt, du bezahlst hier und jetzt und sofort. Und er fing an, ihn zu würgen und sagt, jetzt, sofort bezahlst du mir das. Als der König das erfahren hat, war er gar nicht glücklich darüber. Wer kann das verstehen? Ich kann das verstehen. Der König, das gibt's doch nicht. Der König muss, das gibt's doch nicht. Ich erlasse ihm so einen Riesenberg von Schuld. Was macht er? Er gibt diese Gnade, diese Vergebung, diesen Erlass nicht seinem Nächsten weiter, sondern er verlangt von dem anderen und quält ihn und würgt ihn und so weiter. Der König lässt ihn wiederkommen und sagt, weißt du was, so wie du deinem Schuldigen die Schuld nicht erlassen hast, so wird deine Schuld auch auf dich zurückkehren. Und er hat ihn fesseln lassen, ins Gefängnis und so weiter. Und das hat Jesus gesagt, so vergebt denen, die schuldig an euch geworden sind, so wird auch der Vater im Himmel euch eure Schuld vergeben. Wenn ihr nicht vergebt denen, die an euch schuldig geworden sind, wenn ihr sie richtet, wenn ihr mit dem Finger zeigt, wenn ihr sie verfolgt, wenn ihr sie, ja, dann wird das auch in eurem Leben so sein. Das ist Erlass, Schuldenerlass. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt zu einem Neuanfang. Buße zu tun, ihn um Vergebung zu bitten, da wo wir nicht bereit waren, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Buße zu tun, da wo wir, statt für Menschen zu beten, sie zu segnen, sie zu lieben, Menschen beurteilt, verurteilt, mit dem Finger gezeigt haben, sagt, Gott, vergib mir. Und dann zu sagen, Herr, ich nehme dieses Geschenk an, das Erlass ja für mein Leben, den Neuanfang, für jeden Bereich meines Lebens. In meiner Familie soll Erlass kommen. Vergib uns unsere Schuld als Familie und schenk uns einen Neuanfang. Schenk uns deine Liebe. Schenk uns Versöhnung. Im Bereich von Beziehungen untereinander, im Bereich von Beruf, im Bereich von geistlicher Berufung, zu dem Gott dich bestimmt hat, im Bereich von Finanzen, in jedem Bereich deines Lebens. Gott will dir einen Neuanfang schenken. Es beginnt mit Buße, dass du erkennst, ich brauche Gottes Gnade. Ich brauche Vergebung. Ich brauche diesen Erlass von Gott. Dann will Gott dir das schenken. Ich glaube, dass Gott uns in diesem Jahr lehren möchte und führen möchte in eine Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Und wir stehen auf zum Gebet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.